Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Willkommen zur DFB-Pokal-Vorschau am 10.09.2020. Wir wollen einen kurzen Blick auf alle DFB-Pokal-Erstrundenpartien werfen. Am Freitag, am Samstag, am Sonntag und am Montag. Eigentlich sollten am Freitag ja 3 Spiele sein, allerdings wird das Bayern-DFB-Pokalspiel in den Oktober verlegt, damit Bayern noch ein bisschen mehr Regenerationszeit hat. Deswegen starten wir jetzt auch direkt mit dem ersten Spiel am Freitagabend, eins der interessanteren Sorte, Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC. Die Eintracht aus Braunschweig hat 8 Neuzugänge in diesem Sommer präsentiert, der Top-Transfer Wallerbol, der Bruder von Toni Groß, Felix Groß, der zuvor 4,5 Jahre bei Union Berlin war. Davor war er unter anderem bei Werder Bremen, sprich hat immer erst in 2. Klasse gespielt. Braunschweig ist jetzt auch in die 2. Liga aufgestiegen. Damit wird er weiter 2-klassig spielen. Ja, bei Hertha, schwer zu sagen. Die tun sich schwer auf dem Transfermarkt, das sagt zumindest Bruno Labbadia. Keiner möchte irgendwie seine Spieler aktuell abgeben. Und wenn Teams Spieler abgeben wollen, dann mit Gehältern, die Hertha nicht tragen kann. Hertha hat ja knapp 50 Millionen zur Verfügung in diesem Sommer für neue Sommertransfers. Bis jetzt Sefug als Rechtsverteidiger und Schwolow verpflichtet. Überraschend, der war ja auf dem Weg nach Gelsenkirchen eher. Jetzt ist die Frage, inwiefern Hertha noch in diesem Sommer zuschlagen kann. In diesem Spiel sind sie natürlich absoluter Favorit. Ein Nachteil, den ich auch dieses Jahr bei den Amateuren bzw. kleineren Vereinen sehe, Amateurvereinen sind sie nicht, sind ja immer noch Profiklubs, die aus der zweiten, dritten Liga, ist einfach, dass sie nicht diese Vorbereitungsphase haben wie sonst. Sonst geht die zweiten, Drittliga-Teams immer mit 2 Wochen mehr Vorbereitung in diese Spiele, sprich sie haben schon 2 Bundesliga-Spieltage, 2 Bundesliga- und Drittliga-Bundesliga-Spieltage absolviert. Dieses Jahr haben sie noch keinen Spieltag absolviert, das könnte ein absoluter Nachteil werden. Ich denke mal, durch diese Frische und diesen Ehrgeiz, den man schon erweckt hat, aber auch durch die Erfahrung, die man schon in diesen Spielen gesammelt hat, während man schon 2 Spieltage absolviert hat, hat man schon einen gewissen Vorteil als kleinerer Club gehabt, der fällt diesmal weg. Das ist halt jetzt einfach mal so, da muss jeder durch. Hertha ist hier natürlich der klare Favorit. Bis jetzt sehr schwer getan auf dem Transfermarkt, aber das sollte werden. TSV Havelse wird auf Mainz treffen in Mainz. Da wird Mainz auch alles spendieren, sprich die ganze Anreise wird von Mainz 05 gezahlt. Bis jetzt hat Havels mit 3 Testspielen Niederlagen, 2 Niederlagen in Testspielen einstecken müssen. Beim ersten Regionalligaspiel hat man 2-0 gegen Oberneuland gewonnen. Ein Fun Fact, das letzte Saisonspiel von Havelse vor diesem ersten Spieltag in der neuen Saison war am 6.12.2019, sprich an Nikolaus, hat das Finale gegen Reden gewonnen und wird jetzt nach Mainz reisen, damit man vor 1000 Zuschauern spielen kann. Auch hier ist Mainz natürlich der Riesenfavorit. Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt direkt auf den nächsten Spieltag zu sprechen. Beziehungsweise auf den nächsten Tag. Spieltag ist ja immer noch der gleiche. Al-Klinik wird auf Köln treffen. Al-Klinik ist ein Team aus Berlin, haben 4 von 5 Regionalligaspielen bisher gewonnen, spielen 3 Tage später im regionalen Pokal in Berlin gegen Hertha 03 Zehlender. Sprich, das ist natürlich dann auch eine gesunde Abwechslung, dass du jetzt erst auf Köln triffst als Viertliga-Club und ein paar Tage später direkt wieder in einen kleineren Kreis spielen musst von ein paar hundert Zuschauern. Ich denke mal, wenn irgendwo ein Team überraschen könnte, dann stehen hier die Chancen für den Club aus Berlin nicht schlecht. Warum? Köln bis jetzt eine schwache Transferphase hingelegt. Ein Transfer, das war Ron-Robert Zieler als Ersatzkeeper für Timo Horn. Sonst haben wir bisher noch keinen Transfer hinbekommen. Man wollte Mamba von Paderborn verpflichten, der ist im Medizincheck gefallen. Die zweite Option, die man jetzt hat aus Sicht von Hertha, ist Robinac, den möchte man verpflichten von Nürnberg, hat einen Marktwert von 3,5 Millionen. Der hat man jetzt oben auf der Liste stehen. Bis jetzt war aber der Transfersommer eher gering. Klar, ist Köln der absolute Favorit. Aber wenn irgendwas möglich ist, dann vielleicht in dieser Partie. Eintracht Celle wird dann auf Augsburg treffen. Celle hat zuvor Greenwinkel, Borussia Hildesheim, FC Hagen, Uthede und MTV Gifthorn besiegt und spielen deswegen in der Oberliga Niedersachsen. Dort haben sie im ersten Spiel 2-2 gegen Häßlinger gespielt, wäre natürlich der absolute Außenseiter in dieser Partie und sollten ähnlich wie die anderen kleinen Vereine geringe Chancen haben, aber der Pokal ist verrückt, der Pokal schreibt die eigenen Gesetze und hat dann die eigenen Regeln, deswegen ist im Pokal immer alles möglich. Engers wird auf Bochum treffen, sie haben den zum Auftakt der Oberliga Rheinland-Pfalz direkt mit 5 zu 0 gewonnen. Bochum hat das letzte Testspiel mit 0 zu 3 gegen Gelsenkirchen verloren, sprich gegen Schalke. Nichtsdestotrotz, davon von Bochum 4 erwarten, haben eine sehr stabile Rückrunde letzte Saison gespielt, sprich in der Saison 2019-20. Konnten den Großteil des Kaders halten, hatte keinen schmerzhaften Abgänge und zählen deswegen vielleicht so zu den Favoriten auf den Aufstieg und ähnlich wie bei den anderen Teams. Ja, dafür eigentlich nicht viel anfangen. Fürstenwalde wird auf Wolfsburg treffen. Da werden wir vielleicht ob das Bialek-Debüt sehen. Bialek ist der Neuzugang für knapp 5 Millionen, der Lewandowski-Nachfolger, wie gemunkelt wird. Das gleiche hat man über Kownacki gesagt, der jetzt bei Fortuna spielt in der zweiten Liga. Sprich, das kriegt man recht oft zu hören. Fürstenwalde hat den Pokal in Brandenburg gewonnen und in der Regionalliga bis jetzt 5 Spiele gespielt, 3 gewonnen, 2 Niederlagen. Auch hier ist die Rollenverteilung recht klar. 1860 München hat eine sehr souveräne Vorbereitung gespielt. Sie haben auch noch kein Pflichtspiel gemacht gegen Bayreuth, gegen Regensburg gewonnen, gegen Würzburg, gegen Juniors aus Österreich unentschieden gespielt. Haben letzte Saison den 8. Platz in der dritten Liga belegt und haben vielleicht Außenseiterchance gegen Frankfurt. Frankfurt, die das letzte Jahr schwer enttäuscht und davor das Jahr auch. Letztes Jahr ging es. Da war, beziehungsweise der letzte Pokalsaison gegen Bayern im Halbfinale mit 8 rausgeflogen. Davor die Saison ist man direkt in der ersten Runde rausgeflogen, wo man mit Adi Hütter zum ersten Mal gestartet ist. Und natürlich die Saison 2017-18 hat man mit dem Titel gegen Bayern abgeschlossen. Das ist, denke ich mal, immer die Hoffnung, dass man es das wiederholt. Wenn man realistisch ist, stehen die Chancen da nicht hoch. Aber eine Mini-Chance ist immer vorhanden. Auch für Frankfurt. Frankfurt ist hier der große Favorit. Aber man sollte vielleicht nicht jetzt mit der Erwartung reingehen, dass 1860 gar keine Chance hat. Nürnberg wird auf Leipzig treffen. Nürnberg hat ja gerade so sich in Liga 2 halten können. Hat Singen, Früchte und Kraus als Leihe verpflichtet. Kraus kommt von RB Leipzig. Singen und Früchte kommen jeweils von Bayern München bzw. aus den Amateuren aus der dritten Liga. Haben da sehr gut überzeugt. Früchte wird trotzdem Nummer 2 hinter Martenia werden. Er sollte mehr oder weniger einfach nur Druck ausüben. Und Köpke und Schäffler kamen und so für 1,6 Millionen. Bei Leipzig kam Hung, Martinez und Henrichs. Dafür musste man die Abgänge von Werner und Schick hinnehmen. Sprich Hang, da weiß man nicht, wie gut kann er wirklich Timo Werner oder Schick ersetzen. Ich sehe da auf der Stürmerposition noch ein Problem bei RB Leipzig, welches man vielleicht noch stopfen wird mit einem neuen Transfer, mit einem weiteren Stürmer, wenn zwei Stürmer gehen. Wird man, denke ich mal, auch versuchen, noch einen weiteren an Land zu ziehen. Irgendwann, den man ja, wie gesagt, von Red Bull Salzburg verpflichten konnte in diesem Sommer für knapp 15 Millionen, hat er genug Transferbudget durch den Verkauf von Timo Werner. Oberneuland wird auf Gladbach treffen. Auch hier wird, denke ich mal, nicht viel anbrennen. Oberneuland in den Testspielen 2 Siege, 6 Niederlagen, dabei sehr hohe Klatschen. Zu Gladbach muss man, denke ich mal, nicht viel sagen. Ein Riesenfavorit. Meinerzhagen gegen Fürth. Meinerzhagen hat unter anderem das erste Testspiel gegen Pesch mit 3 zu 0 gewonnen, 1 zu 5 gegen BVB 2 verloren und gegen Aalen 3 zu 3 gespielt. Hat jetzt eine ganz lange Oberliga vor sich, 42 Spieltage. Das gleiche gilt auch für die Oberliga Niederrhein und für andere Oberligen. Das Problem ist, dass in anderen Ligen, die Ligen ja wie gesagt nicht zu Ende gespielt werden konnten, in so Amateurligen. Und deswegen sind Teams, die oben standen, aufgestiegen aus der sechsten Liga. Die Teams, die unten standen und abgestiegen werden, sind drin geblieben. Und dadurch wird man in der kommenden Spielzeit sehr, sehr viele Spiele haben. In Westfalen sind 42 an der Zahl. Da haben wir Todesfelde gegen Osnabrück. Todesfelde hat jetzt 6 Monate kein Ligaspiel mehr gemacht. Hat sich in der Quali gegen Dersau, Skrup, Flensburg und Lübeck durchgesetzt. Osnabrück überraschend letztes in der zweiten Liga geblieben, haben jetzt große Ambitionen, das nochmal zu halten und nicht das verflixte zweite Jahr zu haben, das verflixte zweite Jahr, wo man immer in der ersten Saison irgendwie eine sehr gute Saison spielt, aber dann in der zweiten doch absteigt. Fortuna ist es ja vergangene Saison so ergangen. Auf die kommen wir jetzt aufzusprechen. Ingolstadt gegen Düsseldorf. Düsseldorf bis jetzt mit fünf neuen Spielern. Piotrowski, Danso, Hartherz, Pripp, Borello. Dafür musste man 14, 13 Spieler bis jetzt gehen lassen. Karaman fordert auch seinen Abgang. Sprich, am Ende sind es 14. Man hat noch Transferbudget für 1,75 Millionen im Plus bis jetzt. Auch durch den Verkauf von Kanaihan, den man ja für knapp 3 Millionen, 4 Millionen gehen lassen hat. Bei Ingolstadt sind die Erwartungen letztes Jahr natürlich nicht erfüllt worden. Man ist nicht aufgestiegen. Beziehungsweise ist. Ach, doch, man ist natürlich aufgestiegen. Mein Fehler. Nochmal kurz nachgeschaut. Man hat sich es doch am letzten Spieltag verbaut, dass man nicht aufgestiegen ist gegen die Bayern München Amateure. Entschuldigung für diesen kleinen Fehler. Deswegen ist man hinter den Erwartungen geblieben. Und man möchte dies ja diese erfüllen. Karlsruhe gegen Union Berlin. Union Berlin, die ja wirklich einen interessanten Sommer, beziehungsweise jetzt ein interessantes Konzept haben. Knoche, Lute, Schlotterberg meine ich, Bülter und Kruse verpflichtet. Bülter war der Einzige, der Ablöse kostet hat, 1,5 Millionen. Giesemer hat man auch noch verpflichtet, aber der Rest vom Schützenfest, alle Ablöse freigeholt. Grandiose Transfers. In der alten Försterei möchte man ja unbedingt Zuschauer wieder zurückhaben. In Berlin sind die Regeln nicht so strikt wie in anderen Bundesländern. Hat ja vergangene Woche das Testspiel vor 4.500 oder 4.000 Zuschauern gespielt. Und deswegen ist so vorstellbar, dass bald Fans zurückkehren in die alte Försterei und dort wieder ihr Team anfeuern können. Ja, Jena spielt gegen Bremen und Jena hat in der Vorbereitung nicht gerade Fans einen Sieg, drei Unentschieden, eine Niederlage. Bremen wiederum eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt. Rashica ist immer noch im Kader. Chong verstärkt auch die Flügel, ist jetzt auch neu dabei. Mag gegen Braunschweig, gegen LASK, gegen Leicester, Groningen, St. Pauli, Hannover und Reding gewonnen. Eine sehr, sehr gute Vorbereitung bis jetzt gespielt. Hat natürlich nicht viel zu sagen, eine gute Vorbereitung zu spielen. Das ist nicht viel wert, wenn man dann in der Saison wieder nicht gut spielt. Aber das sieht bis jetzt, was Bremen auf den Platz bringt, nicht schlecht aus. Chemnitz ist ja in die vierte Liga abgestiegen. Und hat da in 7 Punkte bis jetzt einfahren können in 5 Spielen. Man hat kaum Geld, man hat bei vielen kleineren Teams aus der Umgebung zugeschlagen, was keine schlechte Idee ist, wenn man wenig Geld hat, sich in Amateurteams umzuschauen, ein paar Scouts dahin zu schicken, die sich einfach vor den kleineren Kreisliga vielleicht auch mal, da gibt es ja auch Gosens zum Beispiel das beste Beispiel, dass da immer wieder große Talente rumlaufen. Und das hat man bei Chemnitz auch gemacht. Man ist in den Osten, auch in Berlin ein bisschen rumgegangen, hat sich Spiele angeschaut, hat dann jetzt bei kleineren Teams zugeschlagen und hat 16 neue Spieler verpflichtet. Da sind die Chancen gegen Hoffenheim gering, aber Chancen sind in gewisser Art und Weise immer leicht vorhanden. Kommen wir direkt aufs nächste Spiel zu sprechen. Das ist Elversberg gegen St. Pauli. Elversberg bis jetzt in der Liga mit einem Sieg über Gießen, einer Niederlage gegen Ulm. Natürlich sind die Chancen hier sehr gering. Wenn wir auf Ulm zu sprechen kommen, sie spielen in der ersten Runde gegen Aue. Von Aue gibt es vielleicht Aue, vielleicht auch nicht. Das bleibt abzuwarten. Das Spiel wird, denke ich mal, recht spannend sein. Ulm ja letzte Saison, beziehungsweise über die vergangenen Jahre immer wieder ziemlich gut im Pokal ausgesehen. Und deswegen darf man hier einiges erwarten. Hansa Rostock wird wieder mal auf Stuttgart treffen. Hansa Rostock. Chancen sind vorhanden. Man hat 9 neue Spieler verpflichtet, alle ablösefrei. 9 musste man leider auch gehen lassen. Bei Stuttgart hat sich auch einiges getan. Da möchte man natürlich in der Bundesliga bleiben. Das ist erstmal das große Ziel. Allerdings ist dieser DFB-Pokal für kleine Amateurteams vielleicht dies ja nicht mal so wichtig wie für größere Teams, denn die kleinen Amateurteams finanzieren sich ja gerne durch Mitgliedergelder. Indem sie einfach durch kleinere Teams, wo dann die Jugendspieler Geld zahlen müssen, dass sie im Verein spielen, dass sie sich dadurch finanzieren. Klar, für Dritt-, Viertliga-Teams, die viel jetzt auf Einnahmen verzichten müssen, die das kaum bezahlen können, diese Geisterspiele auf Dauer und irgendwann auch kaum noch Geld hätten, beziehungsweise diese Geisterspiele einfach gar nicht mehr austragen könnten, weil die Kosten so hoch sind. Als Beispiel Dortmund und Bayern machen pro Spieltag dadurch 3 Millionen Verlust. Das wird bei den kleineren Teams natürlich eine kleinere Summe an Verlust sein, aber dennoch eine schmerzhafte. Und deswegen ist dieses Weiterkommen für viele Teams vielleicht wichtiger denn je. Kaiserslautern gegen Regensburg. Kaiserslautern ist auch ein Team, welches sehr hart von der Krise betroffen wurde, beziehungsweise betroffen ist und auch Insolvenz leider mal wieder anmelden muss, der Traditionsverein. Nichtsdestotrotz ist gegen Regensburg, denke ich mal, auf Papier ein 50-50 Spiel. Norderstedt gegen Bayern 04 Leverkusen. Norderstedt hat bis jetzt ein Spiel verloren in der Liga. Leverkusen, erstes Spiel ohne Havertz, erstes Spiel mit Schick, erstes Spiel wieder ohne Volland. Daran sieht man schon, es hat sich einiges getan, ob Schick von Anfang an spielen wird oder doch Alario. Alario jetzt auch von Benfica Lissabon umworben. Es wurde ja von Anfang an gesagt, dass Alario und Volland gehen dürfen. Volland ist jetzt nach Monaco gegangen. Alario hat Interessenten, unter anderem wie gesagt aus Lissabon. Vielleicht wird er jetzt dahin wechseln und da versuchen, Stammspieler zu werden. Definitiv wird Schick sehr wahrscheinlich der neue Stammspieler auf in Leverkusen. Und man schaut sich noch nach einem neuen Spielmacher um. Vielleicht ist man ja da in Paris fündig geworden. Traxler sehr wechselwillig. Paris ist auch auf Einnahmen. Ja, sie haben sie schon, kann man sagen, nötig. Haben sie ja selber gesagt, um das Financial Fair Play irgendwie gerade zu halten. Man möchte ja auch einige Spieler verpflichten noch. Und um einfach Spieler verpflichten zu können und das Financial Fair Play gerade zu behalten, wird man Spieler verkaufen, beziehungsweise wird versuchen, welche zu verkaufen. Und da steht Traxler ziemlich weit oben auf der Liste. Er hatte nur ein Jahr Vertrag. Ab 20 Millionen ist man gesprächsbereit und wäre sehr wahrscheinlich auch bereit, diesen Spieler abzugeben. Riising Ahlen wird auf Holstein Kiel treffen. Dazu habe ich nicht viel zu sagen. Das sollte Kiel machen. Dann kommen wir zu einer interessanten Partie. Schweinfurt gegen Schalke auf Schalke. Warum auf Schalke? Die kleineren Teams können natürlich einfach Geld sparen, indem sie nicht die ganzen Mitarbeiter und die Stadiongebühren, wenn das Stadion nur gemietet ist, sprich geleast, wenn das Stadion einfach nicht dem Verein gehört, sparen. Und das ist sehr wichtiges Geld für diese kleinen Vereine. Deswegen wird man auf Schalke spielen. Schweinfurt hat bis jetzt ein Saisonspiel gemacht. Die Testspiele sahen sehr gut aus mit Siegen gegen Ingolstadt. Hoffenheim 2, Mainz 2. Klar, zu geringe Chancen, aber warum diese Chancen nicht nutzen? Die Chancen auf ein Tor sind definitiv vorhanden und vielleicht auch Schalke zu überraschen. Schalke sah in Testspielen jetzt nicht so schlecht aus, unter anderem gegen Bochum. Aber wir kennen ja Schalke aus der vergangenen Spielzeit und da hat sich ja kadertechnisch nicht viel, wirklich viel getan. Fährmann wird die Nummer 1 sein. Das hat Tedesco sage ich schon, David Wagner heute bekannt gegeben, dass er definitiv die Nummer 1 sein wird auf Schalke. Das haben die Fans ja, oder zumindest viele Fans, gefordert. Diesem Wunsch ist er nachgekommen. Heiger wird auf Sandhausen treffen. Da ist Sandhausen der Favorit. Wiedenbrück wird auf Paderborn treffen. Paderborn ja auch. Da hat sich einiges wirklich getan in diesem Sommer. Klar, viele Abgänger, viele Zugänge, nicht viel Geld. Das Ganze, was man von den anderen Vereinen auch kennt. Magdeburg gegen Darmstadt dürfte eine der interessanteren Partien sein. Magdeburg, was soll man zu diesem Verein sagen? Sehr traditionsreich, die dritte Liga halten können. Hat sich natürlich einiges bei den Transfers getan. Man hat unter anderem Sebastian verpflichten können, Sebastian Jabouri, Adrian Malowski, Lukas Sikorski, Raphael Obermeier. Sprich, da hat sich einiges getan. Musste unter anderem Marvin Temp abgeben. Free Agent. Aber man konnte sich stark verpflichten, man hat alle ablösefrei bis jetzt geholt und wenn die Saison am 20.09. bzw. die Drittligasaison dann wieder weitergeht, ist man dafür gut gewappnet. Darmstadt ja letzte Saison Vierter geworden, auch ähnlich wie Bochum, die Gewinner der Rückrunde und wenn sie so weiterspielen, zählen sie auch zu den Favoriten auf einen Aufstieg. Mannheim gegen Wolfsburg. Mannheim ein sehr, sehr starkes Team, auch wieder einen guten Transfer gemacht in den vergangenen Tagen. Zwischenzeitlich hat man auch sehr am Aufstieg geschnuppert und sich von Mannheim am Ende dann nochmal sehr schwach gespielt gegen Ingolstadt verloren, gegen Münster 0:0, gegen Braunschweig verloren, gegen Zwickau unentschieden. Und so hat man sich am Ende den Aufstieg versaut. Aber warum nicht gegen Freiburg mal ein Wunder schaffen? Dann ist der Riesenaußenseiter. Bei Freiburg hat sich allerdings auch was getan mit dem Abbauen von Waldschmidt und von Koch. Waldschmidt ist nach Lissabon gegangen, Koch zu Leeds United, zum Premier League-Aufsteiger. Vielleicht kann man hier zumindest am Sieg rütteln und am Weiterkommen. Klar ist weiterhin Freiburg der Riesenfavorit, aber warum nicht mal versuchen? Wien Wiesbaden wird auf Heidenheim treffen. Wien Wiesbaden gegen Heidenheim. Heidenheim auch fast aufgestiegen in der Relegation, dann an Bremen gescheitert. Sowas kann schwer werden zu verdauen. Da muss man aufpassen. Manche Teams können damit sehr gut aufgehen und umgehen und greifen dann direkt wieder den Aufstieg an oder die obere Tabellenregion. Andere Teams wiederum stürzen dadurch auch gerne mal ab und landen dann am Ende wieder unten. Zumindest müssen die gegen den Abstieg kämpfen. Heidenheim hat über längere Zeit jetzt schon oft auf Platz 4 oder 5 gestanden. Sprich, die werden, denke ich, mit einem umgehen können und können auch stolz auf die vergangene Saison sein. Trotzdem bleibt abzuwarten, ob sie in der kommenden Spielzeit auch wieder so stark sein werden. Auch durch den Abgang von Niklas Dorsch, ein Agent, der ein Schlüsselspieler war, von Bayern letzte Saison nach Heidenheim gewechselt, sich jetzt gezeigt, nächstes Jahr dann wieder Champions League spielen in Belgien. Was natürlich sehr erfreulich für ihn ist. Aber ein schwerer Abgang für Heidenheim. Und ob sie nochmal so eine Saison spielen können, bleibt abzuwarten. Der Traditionsverein Rot-Weiß Essen wird auf Arminia Bielefeld treffen. Der Bundesliga-Aufsteiger. Als klarer Favorit mit der klaren Favoritenrolle gehen sie in diese Partie rein. Das wird auch spannend. Da ist natürlich Essen der klare Außenseiter. Dynamo Dresden gegen Hamburger Sportverein ist auf dem Papier auch eins der interessantesten Duelle an diesem Wochenende. Dresden, Drittliga-Abstieg, kaum Kohle, Proteste der Fans, weil sie am Ende sehr viele Spiele in Folge machen mussten. Ich glaube, 7 Spiele in 21 Tagen etwa, dadurch, dass das Team länger in Quarantäne war, man nicht beim Start dabei sein konnte. 2 Spieltage am Ende nachholen und dann waren die Proteste über Wettbewerbsverzerrung sehr hoch, auch vom eigenen Team. Den Abstieg muss man jetzt so hinnehmen. Mit dem 17. Platz hat man sich verabschiedet. Am letzten Spieltag nochmal gewonnen. Sie ehrenvoll verabschiedet gegen Hamburg. Hamburg, die diese Saison natürlich nur ein Ziel vor den Augen haben, das ist der Aufstieg in die Bundesliga. Man muss aufpassen, nicht in diese komplette zweitige Rolle zu verfallen, dass man in der ersten Saison, wo Hamburg in der zweiten Liga war, war es eine gesunde Abwechslung, eine Überraschung. Jetzt war es immer noch überraschend zu sehen, dass Hamburg in der zweiten ist und wieder gescheitert ist. Aber irgendwann muss man aufpassen, nicht einfach der Dino in der zweiten Liga zu werden und dass sich die Zuschauer, die diese Spiele verfolgen, daran gewöhnen, dass dieses Team immer zweitklassig ist. Denn der Aufstieg muss irgendwann her, sonst geschieht das, dass jeder einfach denkt, dass sie jetzt mittlerweile immer zweitklassig sind. Dieser Effekt sollte Hamburg nicht passieren. Würzburg Kickers wird auf Hannover treffen. Hannover, die mit Spieler aus dem Trainerteam spielen aktuell im Training, weil sie zu wenige Verteidiger haben. Bis jetzt keine gute Kaderplanung. Da ist vielleicht Würzburg auf dem Papier der Außenseite, aber könnte der heimliche Favorit sein. Die spannendste Partie wird dann wohl Duisburg gegen Dortmund, beziehungsweise die Partie, auf die viele warten, auch in der ARD. Wird in Duisburg gespielt ohne Zuschauer, beziehungsweise 100 Zuschauer werden zugelassen. Man kann sich aktuell Geisterspiel-Tickets kaufen. Über 1800 wurden bisher verkauft und 100 davon werden dann mit echten Tickets belohnt. Hier ist natürlich Dortmund der Riesenfavorit. Die letzten Testspielergebnisse waren nicht so dolle. Gegen Rotterdam jetzt das letzte Testspiel nochmal gewonnen. Favre hat wieder seine Viererkette getestet. Die Dreierkette hat ja sehr gut funktioniert und muss jetzt Meunier in dieses System integrieren. Dafür Hakimi rausgenommen, was natürlich nicht leicht ist, weil Hakimi auch viele defensive Schwächen durch sein Tempo und durch seine Stärken der Offensive wettmachen konnte. Meunier ist, denke ich mal, defensiv vielleicht der bessere Spieler. Offensiv dafür viel schwächere und diese Systemintegrierung auch nicht leicht. Deswegen bleibt da jetzt abzuwarten, wie die sich schlagen werden. Und natürlich bleibt da abzuwarten, ob Favre auf eine Viererkette verzichtet, wo sie sich in Testspielen sehr schwer getan haben, viele verloren haben. Haben ja schon gegen Duisburg in der Vorbereitung gespielt und auch sehr souverän gewonnen. Die Chancen für Duisburg, die sind kaum vorhanden. Vielen Dank fürs Zuhören hier bei dieser DFB-Pokal-Vorschau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine schöne, spannende Runde für uns alle. Bis zum nächsten Mal.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.